Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass so viele trotz des anstrengenden Wochenendes, lange Nacht der Museen und vielleicht auch noch Wurferanermarkt, dass so viele gekommen sind zu einem außergewöhnlichen Thema heute. Hättest halt keine Kinder gekriegt. Ich möchte für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal im Kepler-Salon sind, einige Informationen geben. Wir haben da hinten ein Gästebuch, wenn Sie das Programm online haben wollen, also den Newsletter, sich bitte eintragen oder wenn Sie das Programm zugeschickt haben wollen oder Sie haben Vorschläge oder Kritik, was sonst noch, alles findet dort Platz. Mein Name ist Elfi Schulz, ich bin seit 2009, darf ich hier Gastgeberin sein und bin noch immer so begeistert wie eh und je seit dem Anfang. Ich bin auch Präsidentin des Vereins Freunde Kepler Salon und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, wenn Sie es nicht schon sind, vielleicht zu Freund des Kepler Salons zu werden und Sie unterstützen damit mit Ihrem Beitrag von 25 Euro auch den Kepler Salon. Wir möchten das mit freiem Eintritt weiter so halten. Der Kepler Salon bekommt Förderung, Subvention von der Stadt und auch vom Land. Und wir danken dafür recht herzlich und wir hoffen, dass das auch so bleiben wird. Ja, zum Ablauf. Also Sie können jederzeit hinausgehen, an der Bar sich Getränke besorgen. Das ist auch neu jetzt, dass das nicht mehr der Keinzel von gegenüber macht, sondern der Wirt am Graben. Und bitte nützen Sie die Gelegenheit. Ja, der Vortrag wird ungefähr 30 Minuten sein und anschließend, und das ist ganz das Besondere im Kepler Salon, gibt es eine Stunde Fragezeit. Wenn Sie eine Frage haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen, ein deutliches, und dann warten Sie auf das Mikro, weil jeder Abend wird aufgezeichnet und ist auch zum Nachhören dann auf der Homepage zu hören. Und deshalb ist es notwendig, dass Sie auch Ihre Frage hineinsprechen, sonst kennt man sich vielleicht dann nicht aus. Ja. Herzlich willkommen im Kepler Salon, mein heutiger Gast, Karin Steger.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Karin Steger ist geboren 1968 und beginnt noch während des Studiums im ORF als Moderatorin und Radiojournalistin bei Ö1 zu arbeiten. Sie hat Musikwissenschaften und Frauenforschung studiert. 1999 ist ihr erstes Kind zur Welt gekommen, eine Tochter. Der frühere Traumberuf lässt sich nun nicht mehr ganz bewältigen mit Kind und sie muss sich neu erfinden. Sie arbeitet als Sängerin, als Sprecherin und später hauptsächlich als Stimm- und Sprachtrainerin. 2010 bekommt sie ihr zweites Kind, einen Sohn. Ja, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt eben, hättest halt kein Kind bekommen. Sie wird daraus heute etwas vorlesen und wie es dazu gekommen ist. Und ich bitte um Ihren Beitrag.
Danke. Also der Vortrag wird jetzt mal eine Lesung sein, weil es ja ein Buch ist, das da vorliegt. Und ich möchte als erstes gern einen Text lesen, den ich anlässlich des Erscheinen dieses Buches ein paar Tage vor der ersten Buchpräsentation im Standard veröffentlicht habe, wo ich eben auf einer Seite versucht habe zusammenzufassen, warum schreibe ich da über meine eigenen Erfahrungen als Mutter in dieser Gesellschaft, über meine Schwierigkeiten, von denen ich glaube, dass die sehr viele Frauen sehr ähnlich erleben in der jetzigen Zeit. Genau, dieser Text ist im Standard im Album erschienen, am letzten Augustwochenende dieses Jahres, unter dem Titel, den nicht ich geschrieben habe, Kind oder Leben, ist das die Frage. Der letzte Sommervollmond war riesig. Als großer weißer Hauch war er schon am Tag unübersehbar und ein paar Stunden später stand er rot leuchtend am Himmel. Er war kugelrund. als waren ängstliche Rufe, die von nebenan aus dem Kinderzimmer kamen. Mein vierjähriger Sohn erzählte mit Schaudern, er hätte gerade von der Hexe Wackelzahn geträumt. Ich legte mich zu ihm, damit er sich wieder beruhigen konnte, und zog die sanftesten Register, um möglichst tröstend zu wirken. Da sprach er folgenden Satz in die Dunkelheit. Es ist heute so viel drin in meinem Schlafgehirn. Mein Kind hatte das Problem dieser schlaflosen Nacht in einen einfachen Satz gepackt. Indem er es ausgesprochen hatte, war es aber von ihm abgefallen wie eine unnötige Last. Die Anstrengung des Denkenmüssens war endlich vorüber. 2 Minuten später konnte ich ihn leise schnarchen hören. Es hat ziemlich lange gedauert, bis auch ich wieder abschalten konnte. Ich war wie durchflutet von einem pulsierenden Licht. Es war die Unmittelbarkeit der kindlichen Sprache, die mir so helle Freude bereitete. Manche Sätze berühren mich wie eine unerwartete Liebkosung. Sie rieseln förmlich in mich hinein. Nicht ihre Wahrheit, sondern ihre Wahrhaftigkeit macht den Unterschied aus. Mit Sätzen ist es wie mit Liebesbeziehungen. Sie schenken mir zärtliche Momente und lassen mich das Gefühl von Verbundenheit erleben. Sätze können mich aber auch von einem Moment auf den anderen verunsichern. Und sie verletzen mich manchmal mit voller Wucht. Eine zufällige Satzbekanntschaft hat mich vor einigen Jahren beschäftigt. Eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht liebt, wird barbarisch. Wenn dieser Satz hervorkroch, machte er mir Angst. Ich war damals alleinerziehende Mutter. In jener Zeit bewegte ich mich langsam auf meine eigene Erschöpfungsgrenze zu und ich spürte, wie dieser Satz an mir klebte. Ein paar Jahre später fand ich mich wieder in einer gelingenden Beziehung. Verliebtheit und Mutterrolle wollten gleichermaßen einen Platz in meinem Leben finden. Mein Liebster und ich waren auf der Suche nach einem gangbaren Weg. Wir hatten entschieden, dass wir zusammenleben wollten. Unsere Verhandlungen über die Familienarbeit, über die Zeiten der Anwesenheit in der Familie und über individuelle Freiräume wurden zu einer großen Herausforderung. Irgendwann, in einer hitzigen Debatte, explodierte ein Satz, der mich bis in mein Mark erschüttern sollte. Dann hättest heute kein Kind gekriegt. Ich war zunächst einmal sprachlos, verstummt. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Satz bereits 100 Male gehört hatte. Mein Freund hatte in unserem Streit etwas ausgesprochen, das normalerweise niemand in dieser Direktheit zu mir sagen würde. Aber in meinem Leben als Mutter hatte dieser Satz bis dahin schon seit Jahren den Ton angegeben. Diese mächtige Grundhaltung, aus der er seine Kraft geschöpft hat, hatte mich nämlich längst fest im Griff. Da half es auch nicht, dass ich mich selbst für emanzipiert hielt, für gut ausgebildet. Und sogar für relativ privilegiert. Was schwingt in diesem Satz mit? Es klingt wie, hör auf, dich zu beklagen. Das hättest du dir eben vorher überlegen sollen, ob du ein Kind haben willst oder ein angenehmes Leben. Das weiß doch jeder, dass man als Mutter nicht einmal halb so viel verdient wie davor. Ich habe mich gefragt, wie es passieren konnte, dass dieser Satz jetzt mit mir in meinem eigenen Bett liegt. Dieser Sager hatte alles auf den Kopf gestellt und ich kam lange aus dem Grübeln nicht heraus. Als ich in Gesprächen mit Freundinnen nach Erklärungen suchte, kam ich mir vor wie in einem Spiegelkabinett. All jene, die Mütter waren, erzählten mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Eine jede von uns hatte sich jahrelang aufgerieben im täglichen Hin und Her zwischen Familie und Beruf, wollte überall punkten und hatte doch immer das Gefühl, nirgendwo ausreichend präsent zu sein. Wir klagten gemeinsam über das ständige Hetzen und dann noch über unsere Enttäuschung, weil wir immer wieder berufliche Chancen aus Zeitmangel ablehnen mussten. Wenn wir zwischendurch manchmal daran dachten, was wir ohne unsere Kinder verdienen würden und welche Pension wir dann später einmal bekämen, konnten wir alle ziemlich wütend werden. Und am Ende der Diskussion stellte sich immer wieder ein Gefühl von Ohnmacht ein. Bei längeren Gesprächen offenbarte sich auch oft ein schlechtes Gewissen, weil wir dieses Wertesystem einerseits selbst längst für falsch oder sogar lebensfeindlich hielten, es aber gleichzeitig, indem wir so lebten, auch auf unsere Kinder übertrugen. Das tägliche, schnelle Frühstück und dann husch husch in den Kindergarten, immer höflich sein, freundlich und immer flott alle Aufgaben erledigen, auch wenn die eigenen Interessen und Fähigkeiten sich ganz woanders hin sehnen. Uns wurde immer klarer, dass wir mit unseren Kindern genauso umgingen wie mit uns selbst. Der Neurobiologe Gerald Hüther hat mir ein E-Mail geschrieben. Kinder haben in unserer gegenwärtigen Zeit keine eigene Bedeutung, im individuellen Bewusstsein nicht und auch nicht im sozialen. Deshalb werden sie mit dem, was sie in sich tragen, auch nicht gesehen, sondern zu Objekten gemacht. Sie werden erzogen, gebildet, bewertet, verwaltet. Daher sei es gut und wichtig, wenn ich auf dieses Problem hinweise. Auch ich kannte zunächst noch keine Strategie, die mich hinwegtrösten konnte über das Gefühl, marginalisiert worden zu sein, und landete in einer veritablen Burnout-Krise. Mein Leben als Mutter war scheinbar voller äußerer Widerstände, aber je länger ich mich mit der ganzen Misere beschäftigte, desto mehr hat sich meine Aufmerksamkeit von außen nach innen verlegt. Als ich mich auf die Suche nach meinen eigenen inneren Bildern zum Thema Mutterschaft begab, musste ich feststellen, da war vor allem ein Vakuum, ein leerer Raum. Es gab nichts, was mir Kraft verleihen hätte können. Wie die meisten Frauen meiner Generation wollte ich als Mutter jedenfalls anders sein als die Frauen früherer Zeiten, aber anders war noch lange kein Leitfaden, an dem ich mich hätte orientieren können. Da war also ein leerer Raum, der in Zukunft meine eigene mütterliche Identität beherbergen sollte. Und diesen Raum galt es mit Leben zu füllen, mit möglichst kraftvollen Figuren. Erst jetzt begann ich wahrzunehmen und staunte darüber, dass in mir dieselben abwertenden Denkmuster verankert waren, wie ich sie in meinem Umfeld beklagte. Unsere Sprache zeigt sehr genau auf, was ich meine. Wow, du siehst gut aus, überhaupt nicht wie eine Mutter. Diese aufmunternde Nachricht bekam ich zugesandt, nachdem ich einer Freundin per Handy ein Mama mit Baby-Foto geschickt hatte, das meine Freundin selbst vierfache Mutter war. Machte die Nachricht noch um vieles verwirrender. Oder noch plakativer: Du bist schon fast wie deine eigene Mutter. Solche Sätze machen mich unrund. Was genau wäre so schlimm daran, wie meine eigene Mutter zu werden? Dieser Satz perpetuiert vor allem die mangelnde Anerkennung. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter später einmal so über mich spricht. Anerkennung war für mich auf meiner Suche nach mütterlicher Identität ein Zauberwort. Es bedeutet, gesehen zu werden, geschätzt, gelobt und als Mutter geliebt. Es würde aber auch bedeuten, dass man eine echte finanzielle Absicherung genießt, eine gute Bezahlung, ein hohes soziales Ansehen und die Aussicht auf eine vernünftige Pension. In diesem Moment zischt ein kleiner Superheld mit Schwimmbrille im Gesicht durch unser Wohnzimmer. Er breitet seine Arme aus zum Gleitflug und ruft dabei laut: Ich heiße Batman! Plötzlich hält er inne, er schaut fragend zu mir auf und erklärt mit hochgezogenen Schultern: Na, weil ich schlaf schon in meinem eigenen Bett. Sicher. Ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, übrigens genauso viel wie mein Partner. Ich will die Glücksmomente und die wichtigen Dinge im Leben nicht versäumen. Aber für ein freieres Leben von Eltern mit Kindern braucht es andere Rahmenbedingungen in unserem Wirtschaftssystem. In unser Badezimmer hat sich derweil bedrucktes Klopapier verirrt. Da hängt es, und auch wenn ich gerade gar nichts Philosophisches im Sinn hatte, das Sitzen wird mit diesem Papier in der Hand zur Meditation. Mein Blick fällt auf den Streifen. Ich lese: Das Leben und die Liebe ehren, das wollen wir euch eben lehren. Na bitte, es geht ja. Ich möchte mich sehr herzlich bei Johann Wolfgang, bei Friedrich oder bei wer weiß wem für diese Wichtigstellung bedanken. Vielleicht könnten wir diese Meditationshilfe auch in den Entspannungsräumen der Wirtschaftskammer verteilen, in den Pissoirs sämtlicher multinationaler Konzerne. Und dann vielleicht auch noch im Parlament. Ja, also das ist eine kleine Polemik zum Einstieg und zeigt, also verdeutlicht mein Anliegen. Das Buch habe ich geschrieben über einen Zeitraum von 7,5 Jahren. Es beginnt auch da, wo meine Tochter, also mein erstes Kind, 7,5 Jahre alt ist, Und ich war die erste Zeit eben bis dahin Alleinerzieherin. Wie ich da schon im Artikel erwähnt habe, bewegte mich dann mehr und mehr langsam auf eine Erschöpfungsgrenze zu. Also das Buch beginnt in einer sehr schwierigen Phase meines Lebens. Und ich habe damals geschrieben, vor allem für mich, um mich selbst wieder ein bisschen klarer vielleicht zu kriegen oder überhaupt zu verstehen, was ist da mit mir los. Und habe dann auch eben beim Veröffentlichen dieses Buches diese damals geschriebenen Texte nicht beschönigen wollen. Wollte meine Situation nicht schöner darstellen, als sie damals war. Also ich lese dann nachher auch ein bisschen angenehmere Texte, aber so war das damals für mich. Mama ist hilflos. Irgendetwas sagt mir, dass ich trotzdem keine schlechte Mutter bin. Solange ich irgendwie konnte, habe ich versucht, alles richtig zu machen. Möglicherweise war genau das mein Fehler. Ich sitze auf einem Stuhl im Wohnzimmer und auf meinem Schoß sitzt meine kleine Tochter. Sie schaut mit dem Gesicht zu mir her und legt dann ihren Kopf über meine rechte Schulter. Sie streichelt mir über die Haare und über den Rücken, spricht mit gesenkter Stimme und redet auf mich ein wie auf ein krankes Pferd. Alles wird gut. Ganz ruhig. Sie stupst mit ihrer kleinen Nase an mein Gesicht. Ganz ruhig, Mami. Meine Tochter ist 7,5 und ihre Mami kann nicht mehr. Sitzt da und heult. Die Augen geschwollen, das Gesicht salzig und nass. Ganz ruhig, sagt die gesenkte Kinderstimme. Ja, Mama, alles wird gut. Die Mami weint. Herzrasen, Nierenschmerzen, Schlaflosigkeit. So geht das jetzt seit ein paar Wochen und es wird immer schlimmer. Ich fühle mich alleingelassen, ich kann nicht mehr. Ich kriege keine Luft mehr und zittere. So wache ich auf an jedem Morgen. Mein Körper funktioniert nicht mehr wie sonst. Mir war, mir ist andauernd schlecht. Kopfweh und nun auch der Hals, aber nicht innen, sondern außen. Der Hals fühlt sich manchmal an, als würde er seitlich platzen wollen. Wut und Trauer haben sich also auf mein Herz und auf meine Nieren geschlagen. Und weil mir mein Herz und die Nieren immer wieder so wehtun, sind die anderen, die kleineren Symptome, fast schon wieder egal. Übelkeit? Ja, sowieso. Kopfweh? Immer wieder. Schlaflosigkeit? Eigentlich schon, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wann das damals angefangen hat. Ich meine, ich glaube, dass ich in letzter Zeit schon wieder ein bisschen besser... Nein, also die Schlaflosigkeit ist nicht so schlimm. Der Versuch eines Lächelns. Anscheinend habe ich mich daran gewöhnt, dass ich nachts wach liege, die Augen geschlossen und stundenlang immer wieder auf der Suche bin nach einer halbwegs bequemen Stellung, vor allem der Kopf. Ich kann kaum eine bequeme Position für ihn finden. Irgendetwas glüht in mir, heiß ist es und unbequem und es rattert und pocht. Das geht schon, werde ich demnächst zu meinem behandelnden Arzt sagen. Nein, schlafen ist kein Problem. Und schon wieder bin ich dabei, meine Beschwerden herunterzuspielen. Ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich trage noch immer das Bild einer unverwundbaren Superheldin in mir. Wie eine Comicfigur mit großen, schweren Stiefeln, mit winterzausten Haaren. Eine, die alles schafft, alles kann. Mein Selbstbild? Erfolgreich, sehr kommunikativ, strahlend. Macht alles mit links, immer ein offenes Ohr, auch für andere und das Ganze als alleinerziehende Mutter. Aber seit ein paar Wochen habe ich alles, was irgendwie vermeidbar war, abgesagt. Seminare an der Universität, die ich hätte abhalten sollen. Sendungen, die ich sonst moderiert hätte. Treffen mit Freunden. Habe mich über eine Grippe gefreut. Endlich ins Bett. Und die Wahrheit ist, ich kriege keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr heißt eigentlich, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr funktionieren. Ich stelle mich tot. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe erfahren, dass auf meine Schwierigkeiten oder wie ich versucht habe, sie zu kommunizieren, niemand reagiert hat. Eine unbeschreibliche Wut und Enttäuschung in mir über dieses Alleingelassensein lähmt im Moment alles andere. Ich bin über die Jahre schön langsam wie in Zeitlupe eingeknickt. Schlürfe Nierentee. Schmeckt ganz gut. Und eine Kollegin empfiehlt mir Nervenruhe. Ich habe sie gerade angerufen und habe die Sendungen für kommende Woche, die ich moderieren sollte, abgesagt. Ich habe bis zum letzten Moment überlegt, ob ich es nicht doch irgendwie schaffen könnte. Ich will nicht aufgeben. Immer noch nicht. Frage verallgemeinernd und meine mich selbst, was muss passieren, damit eine Mutter zugibt, dass sie krank ist und dass sie so nicht mehr weitermachen kann? Nach ungefähr 2 Wochen beginne ich erstmals, mich bei einer Freundin auszusprechen. Und schon bald fließen die Tränen. Es ist ein Strömen. Alle Dämme sind gebrochen und ich selbst bin der Fluss. Ich beginne zu erzählen, in was für einen Film ich da geraten bin. Ich taste mich langsam an meine Gefühle heran. Ich erzähle. Erzähle nun Freundinnen von meinen körperlichen Symptomen. Erzähle von Herzrasen. Erzähle von Schlaflosigkeit. Und bekomme von Freundinnen, die ebenfalls Mütter sind, immer wieder die eigenen Geheimwaffen präsentiert. Angeblich ganz harmlose Medikamente dienen unauffällig als Auffangnetz und sehr viele Mütter in meinem Freundinnenkreis können ein Lied davon singen. Für mich ist diese Information etwas vollkommen Neues. Bei jedem Gespräch bekomme ich außerdem noch eine Woge von guten Wünschen und eine Welle von Mitgefühl. Und nach fast jedem Gespräch bin ich um ein Zettelchen mit den Namen von 1 oder 2 Medikamenten reicher. Pillen oder Tropfen, die angeblich Besserung oder zumindest eine Beruhigung versprechen. Das nehme ich seit Jahren oder das nehme ich immer, wenn es mir gerade wieder sehr schlecht geht. Oder ohne das könnte ich sowieso gar nicht einschlafen. Ich staune. Ich beginne zu realisieren, dass es vielen oder dass es anscheinend fast allen Müttern in meinem Freundeskreis schon einmal ähnlich ergangen ist. Fast alle scheinen zu kennen, wovon ich stockend erzähle. Die meisten kämpfen mit Gefühlen und Symptomen, wie ich sie vor ein paar Monaten hatte, sozusagen mit der Vorstufe. Die Parole lautet durchhalten. Freiwillig sagt keine von uns, dass sie ganz einfach nicht mehr weiter weiß. Ich bekomme von immer mehr Müttern ganz viele unterschiedliche Tipps. Welche angeblich harmlosen Nervenberuhigungsmittel man auch über längere Zeit gut nehmen kann und was man dann noch zusätzlich hinunterschlucken kann, wenn es gerade einmal wieder ganz arg wird, also im Notfall. Das alles hat etwas Unheimliches. Ich will mich nicht beruhigen, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte schon gerne irgendwann einmal wieder ruhiger werden, aber in meiner eigenen Zeit nach diesem Sturm und aus mir heraus. Ich will nichts beschönigen, will nun nichts mehr behübschen. Ich spüre, je weniger Wimperntusche ich auftrage, desto besser ist das für mich. Mein eigenes Spiegelbild, ein Gesicht mit roten, geschwollenen Augen, wird mir mit jedem Tag ein bisschen vertrauter. Wir freunden uns an. Ich mache einen kleinen Sprung, sind ein paar Wochen dazwischen. Am nächsten Morgen beobachte ich meine kleine Tochter, wie sie gerade über einzelne Bretter des mehrfarbigen Vorzimmerbodens surft. Die helleren Bretter sind ihre Schiffe, sagt sie zu sich selbst. Und wie in Zeitlupe bewegt sie sich. Es ist eine Bewegung wie mit Rollschuhen oder wie beim Langlaufen. Sie rührt sich dabei nicht von der Stelle, aber sie bewegt ihre Arme und ihre Beine so, als wollte sie nach vorne, irgendwohin, aber weitergehen. Sie fühlt sich dabei unbeobachtet. Sie tut das nur für sich alleine und sie singt dabei. Der Text erzählt von ihren Gefühlen. Sie singt, was ihr gerade durch den Kopf geht. Ein 7-jähriges Mädchen mit langen dunklen Haaren und großen dunklen Augen. Sie schaut wie durch den Boden hindurch in eine Ferne und sie bewegt sich wie in Trance. Sie singt zu sich leise. Ich muss einen Weg finden zum Glück, den ich nicht kenne. Immer wieder, dann wechselt der Text. Ich muss einen Weg finden zum Glück, den niemand kennt. Niemand. Sie sagt und sie singt es ganz langgezogen, sehr leise, beinahe ehrfürchtig. Die kleine Maus. Mir bleibt die Luft weg, ich muss mich setzen. Das Wasser schießt mir in die Augen und als ich aufschaue, kommt sie zu mir gelaufen und setzt sich auf meinen Schoß. Wir umarmen uns, wortlos, sehr lange. Mir wird klar, wie sehr sie von mir abhängig ist und wie gut sie mich jetzt schon kennt und versteht. Sie muss den Weg finden, falls ich ihn nicht finde. Ich bin ihre Mutter, sie ist meine Tochter. Mein Kind hat schon mehrere Male versucht, mich zu trösten, so wie auch ich immer wieder versucht habe, meine eigene Mutter zu trösten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Muttertrösten für ein Kind nicht die richtige Aufgabe ist. Trotz aller Anstrengungen und auch in dieser emotionalen Ausnahmesituation weiß ich überdies ganz genau, mein kleines Mädchen ist das größte Wunder in meinem Leben. Sie hat eine ganze Menge Stress mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, von meiner Wut, von meinen Zusammenbrüchen, von meinem Ausgebranntsein. Ich habe ihr in meiner Erschöpfung schon einige Male vorgeworfen, sie sei undankbar und habe im selben Augenblick gewusst, dass dieser Vorwurf ungerecht war und dass er wie ein kleiner Vernichtungsschlag gewesen sein muss. Jedes Mal hatte ich danach ein sehr schlechtes Gewissen. Ich will damit aufhören. Ich muss eine andere, eine neue Stärke in mir finden. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum Lesen?
Ja, freilich.
Also es waren jetzt Auszüge aus wirklich dem Anfang des Buches, der Situation, in der ich ursprünglich begonnen habe zu schreiben. Die zweite Etappe beginnt dann ein Jahr später, wo ich eben mit meinem jetzigen Partner schon zusammen war. Das ist das, was ich da kurz in dem Zeitungsartikel erwähnt habe. Also da hat es dann diesen Streit gegeben, das ist der Beginn von dieser Etappe. Aber also da geht es hauptsächlich um die neuen Themen und Herausforderungen, die dazukommen. In der Partnerschaft. Und dann eben seine mehrjährige Entwicklung, wo wir uns gemeinsam sehr viele Themen machen, sehr viele Gedanken machen zu diesem Thema Eltern sein, Mutter sein, Vater sein in der Erwerbs- und Leistungsgesellschaft, worüber wir dann eben, denke ich, diskutieren werden. Und ich lese jetzt einfach noch den Schluss. Der ist weniger deprimierend. Delfinkind. Victoria hat schon als Kleinkind die wichtigen Fragen gestellt. Eines schönen Morgens, gleich nach dem Aufwachen, wir beide noch im Bett und ich überhaupt noch im Halbschlaf, piepst sie die Frage aller Fragen spontan in mein Ohr. Mama, was heißt eigentlich Liebe? Bereits im süßesten Kindergartenalter haben sie Zukunftsfragen beschäftigt. Du, Mami? Ihr Tonfall war einschmeichelnd, es klang so, als ob sie gleich nach einem Schokolebkuchen hätte fragen wollen. Die liebliche Einleitung mündete dann aber in eine völlig unerwartete Frage. Wann komme ich jetzt eigentlich in diese Hoppertät? Victorias große, dunkle Haselmausaugen haben gefunkelt, knisternde Unternehmungslust und Aufbruchsstimmung lagen in der Luft. Es war, als wollte dieses kleine Mädchen fragen, wann jetzt endlich für sie das wirklich große Abenteuer beginnen würde. 9 oder 10 Jahre später und wir befinden uns quasi in medias res. Meine Tochter ist gerade mitten in der Lebensphase mit der schönen Bezeichnung Pubertät angekommen, erzählt also zu Hause sehr wenig von sich und stellt höchstens lapidar ein paar Fragen über zulässige und unzulässige Anwendungen von diversen Rauschmitteln. Immerhin diesbezüglich unterstellt sie mir also derzeit gerade noch einen minimalen Erfahrungsvorsprung. Victoria sagt, mit der Mutter bespricht man in ihrem Alter keine persönlichen Sachen. Keine von ihren Freundinnen würde so etwas tun. Dass sie mir nichts erzählen wolle, sei ganz normal. Ich sehe zu, wie meine Tochter heranwächst, wie sie sich mehr und mehr in ihre eigenen Netzwerke hineinbewegt und wie ihr das alles gar nicht schnell genug gehen kann. Während also mein Mädchen augenscheinlich immer unabhängiger wird, denke ich oft daran, wie alles angefangen hat. Ich denke an die Zeit, als ich zum ersten Mal eine werdende Mutter war. Wie naiv ich damals war. Ich war, wie alle Frauen während ihrer ersten Schwangerschaft, noch vollkommen ahnungslos. Ich wusste damals nur, dass sich mein Leben verändern würde, dass ich mich auf etwas Neues zubewegte, auf etwas, das ich nicht kannte. Ich war bereits im 7., fast schon im 8. Monat schwanger, als ich mit Bekannten in den Sinai gereist bin. Wir hatten erfahren, dass es dort an einem bestimmten Küstenabschnitt einen wild lebenden Delfin gab, der gerne die Nähe von Menschen aufsuchte und mit ihnen in Kontakt trat. Mitunter, so hatten wir gehört, sollte er sogar sehr intensiv mit den Badenden und Schnorchenden kommunizieren. So etwas zu hören, hat mich neugierig gemacht. Die Begegnung mit dem Delfin war eine Erfahrung, die alles übertraf, was ich bisher gekannt hatte. Ich glaube nicht, dass man so eine Erfahrung wirklich in Worte fassen kann, aber vielleicht kann ich den Zauber dieser Begegnung anklingen lassen. Mein erster Eindruck war mächtig. Das Delfinweibchen war ausgewachsen, kräftig und durch das Glas meiner Taucherbrille sah es wahrscheinlich noch einmal um vieles größer aus. Und wie bereits zu sehen war, auch dieser Delfin trug ein Junges im Bauch. 10 Tage lang kamen sie nun also wirklich immer wieder zum gemeinsamen Schwimmen. Und es fühlte sich an wie eine Einladung. Ihre Bewegungen waren ruhig, sie schienen mich bewusst nicht erschrecken zu wollen. Und ihre Energie war nicht spielerisch oder gar lustig, sondern erhaben und ernsthaft. Dieser Delfin sagte zu mir immer wieder, sei mutig. Du musst ab jetzt noch viel mutiger sein. Etwa 8 Wochen später kam meine kleine Tochter zur Welt. Da lag sie also in meinem großen, weichen Bett, neugeboren, winzig klein, mit schwarzen, kurzen Haaren auf dem Köpfchen und mit einem dunklen, hauchzarten Flaum auf dem kleinen Babyrücken. Sie war das Schönste, was ich bis dahin in meinem Leben gesehen hatte. Ich hätte endlos, endlos hinschauen können, nur dieses Kind anschauen und es ganz sanft, ganz vorsichtig streicheln. Nach ein paar Tagen waren erstmals ein paar Entscheidungen fällig. Ich durfte und ich musste bald einen Namen auswählen für mein Kind, denn es war von nun an mir anvertraut. Wie konnte ich aber sicher sein, dass der von mir ausgewählte Name für sie auch der richtige war, ein ganzes Leben lang? Ich hatte Angst. Würde ich dieser neuen Verantwortung jemals gerecht werden können? Ich hoffte, ich würde ihr stets eine gute Mutter sein. Noch nie war mir etwas so wichtig gewesen. Was es bedeutet, ein Kind zu haben, das erfährt man immer erst, wenn es soweit ist. Eine Tochter zu haben, das hat für mich bedeutet, dass ich im Zusammensein und die Welt neu entdecken, auch meine eigene Entwicklung gefühlsmäßig noch einmal durchlebt habe. Vieles, was ich mit meiner Tochter erlebt habe, kam mir so bekannt vor, als säße ein Teil dieser Geschichte auch irgendwo in meinen eigenen Zellen. Meine Tochter war in vielen Momenten für mich wie ein Spiegel und mitunter konnte ich durch diesen Spiegel auch auf mein inneres Kind schauen. Wir suchten im Wald nach Spuren von Einhörnern und Elfen, denn wir hatten schon so viele Bücher darüber gelesen, dass wir gierig auf eine Begegnung im Wald geworden waren. Unter weiß blühenden Hollerbüschen oder waren sie vielleicht auf einer herbstzeitlosen Wiese oder doch, wie wir es immer wieder gelesen hatten, irgendwo am Ende eines Regenbogens? Was als fantasievoller Spaß begonnen hatte, das haben wir mit der Zeit immer wichtiger genommen. Die Grenzen von Spiel und Realität sind immer öfter verschwommen. Auch meine magische Seite wurde als Gegengewicht zur gewohnten Betonung des Rationalen in diesem Zusammensein mit meiner Tochter wiederbelebt. Und vor dem Einschlafen habe ich Victoria über viele Jahre hinweg kunstvoll erdachte Fantasiegeschichten vorgelesen. Viele dieser Geschichten und auch die ganz besondere Atmosphäre beim Vorlesen waren wie Balsam für meine eigene Seele. Ich sag, du bist ein Hai. Emanuel will und braucht eindeutig ganz andere Geschichten. Nun also ist er an der Reihe und ich finde mich plötzlich in einer ganz anderen Realität wieder. Zum zweiten Mal habe ich ein kleines Kind ganz nah bei mir und zum zweiten Mal dominiert mein kleines Kind meine Tage und meine Abende, mitunter auch meine Nächte, aber diesmal gibt es keine Delfine. Ein warmer Spätsommertag und wir befinden uns zu dritt in unserem Garten. Wir planschen in unserem kleinen Pool. Das Wasser ist ungefähr 1 Meter tief, sodass Emanuel auf seinen Zehenspitzen durchtrippeln kann. Tiki-taka, tiki-taka, so nennen wir das, wenn Emanuel, ohne sich festzuhalten, ganz vorsichtig durch das Wasser spaziert. Ich kann zwar in diesem kleinen Pool nicht richtig schwimmen, kann mich aber ganz klein machen und durchtauchen. Ich tauche also hin und her, immer wieder. Warum taucht sie? Ich höre Emanuels Frage an seinen Papa, als ich gerade beim Auftauchen bin. Ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht und sage mit spielerischer Leichtigkeit, weil ich bin ein Delfin. Diese Antwort entspricht meinem Gefühl unter Wasser. Sie entspricht meinen Erinnerungen und entspricht meiner freudigen, freundlichen Sommersonnenwelt. Aber mitnichten. Nein, sagt er laut und dann, du bist ein Hai. Ich weiß ja, aus dem Mund meines kleinen Sohnes ist das ein echtes Kompliment. Weil ein Hai wirklich stark ist und mächtig, gefährlich und überhaupt. Ich seufze. Der Delfin resigniert. Ich verstehe, wir begeben uns jetzt auf die andere Seite. Hand in Hand geht es nun in das Land, in dem seine Fantasiegeschichten spielen. Emanuel faszinieren, Wölfe und Löwen. In seinen Geschichten gibt es außerdem Adler und Schlangen. Es gibt gefährliche Tiere und sehr starke. Und außerdem gibt es Raketen und extrem trickreiche Fahrzeuge, die in diesen Geschichten oft noch mächtiger sind als die allermächtigsten von den gefährlichsten Tieren. Und es gibt die Feuerwehr. Seit etwa einem Jahr spielt die Feuerwehr hier bei uns eine überlegene Rolle. Sie ist Impulsgeberin für Tausende von Rollenspielen. Feuerwehrschläuche, Feuerwehrautos, Feuerwehrhelme, überall bei uns im Haus. Mein Sohn gibt mir mitunter Rätsel auf. Ich spüre, dass ich mit ihm bestimmt auch wieder etwas Neues und für mich Wesentliches kennenlernen werde. Aber ich kenne mich in der Welt der kleinen Helden noch nicht so gut aus. Emanuel ist 3 Jahre alt, er ist zuckersüß, soeben dem Windelalter entwachsen. Was immer er sich greifen kann, wird zu einer Pistole oder zumindest zu einem Pfeil. Er imaginiert einen Köcher und mit eng zusammengekniffenem Auge legt er seinen Pfeil an seinen imaginierten Bogen, er spannt dessen Sehne, fokussiert einen nicht vorhandenen Feind und sagt, ich sieh's dich. Alarm, Alarm, peng, peng, gleich hab ich dich. Eine Zeit lang hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Das zieht sich durch, als roter Faden, durch dieses Mutterthema. Ich dachte, ich wäre wohl keine sehr gute Mutter für meinen kleinen Sohn. Was, wenn ich ihn nicht ebenso gut verstehen können würde wie meine kleine Tochter damals? Es wäre ungerecht, es wäre zu wenig. Eines Tages kam mir ein rettender Einfall, ein Lichtstrahl, ein erlösender Geistesblitz. Ist denn nicht gerade dieses Nichtwissen, dieses Nichtverstehen, das, was Lieben bedeutet? Wer glaubt, dass er einen anderen schon durch und durch kennt und wer annimmt, dass er schon weiß, was der andere denkt, wie er fühlt, was er möchte, ist jener scheinbar Wissende nicht gerade dabei, die Geheimnisse der Liebe zu ersticken? Liegt nicht gerade im Staunen über den anderen, im Nichtkennen, die besondere Anziehung und die Faszination und damit der Beginn jeder Liebe? Fragen wie diese haben bei mir angeklopft und als ich sie eindeutig mit Ja beantwortet habe, hat mir das die Gewissheit gegeben, dass ich auch für unseren kleinen Emanuel genau die richtige Mama bin. In dieser Welt, sagte Emanuel heute, als wir gerade wieder einmal auf Zehenspitzen, er und Knien, ich, durchs Wasser hopsten. In dieser schönen Welt. Damit endete dieser Satz. Emanuel sprach ihn ganz langsam und mit versonnenem Blick. Er schaute auf die Reflexionen der Sonnenstrahlen im Wasser. Diese Lichtgirlanden haben mein Kind hypnotisiert und seine kindliche Begeisterung ist in diesem Moment warm und hell auch in mein Herz eingeströmt. Mein kleiner Sohn und ich, wir sind hier. Wir trippeln durchs Wasser und mein Herz jubiliert. Es dehnt sich, es hüpft, es sagt, ich hab dich so lieb. Was sonst könnte in diesem Moment wichtiger sein?
Dankeschön, danke. Es war ganz mäuschenstill, bis auf ein paar kleine Schmunzler. Da gibt es so Aha-Erlebnisse. Jeder hat sich da irgendwo gesehen als vielleicht nicht ganz perfekte Mutter oder vielleicht habe ich doch ab und zu was nicht mitbekommen, weil ich keine Zeit gehabt habe oder beruflich irgendwo hin musste. Die Gesellschaft ist schuld. Wie können wir die Gesellschaft ändern? Sie haben ein paar Vorschläge auch im Buch gemacht. Aber vielleicht gibt es andere Vorschläge von Ihnen. Können Sie sagen, wie wir die Welt besser machen können, dass wir mehr Zeit haben für unsere Kinder, Väter und Mütter? Der Herr da hinten, bitte. Na, der zuerst?
Zuerst, ja.
Der war eine Sekunde schneller.
Ja, wer ist schuld?
Das funktioniert.
Wer ist schuld? Die Gesellschaft. Ich behaupte, nein, schuld sind die Frauen.
Okay.
Sie waren es, die sich vergewaltigen ließen von der Wirtschaft und zu billigen Arbeitskräften machen ließen. Die Lehre daraus, das hervorragend literarisch verarbeitete Buch, ist eine Rarität am Markt, würde ich sagen, in Bezug auf Frauen, Mütter und Arbeit außer Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine der Frauen, die Mütter waren, gibt, die nicht in ähnlicher Form gelitten haben, aber es nicht so literarisch verarbeiten konnten. Darum meine Erfahrung aus ziemlich langen Lebensjahren sagt mir, eine Umkehr zur Frauenwürde ist dringendst ein gesellschaftliches Problem geworden und wir sollten alle dazu beitragen, dieses Problem humaner zu machen. Danke.
Bitte, wenn Sie das Mikro gleich vorgeben. Danke.
Ja, es gibt eben Länder, die haben dieses Problem schon vor uns angepackt. Ein Land, in dem ich selber lang lebte, ist Holland. Die hatten zumindest zwischen 1985 und 2002, in dem ich in der Zeit war ich in Holland, gab es Unterstützungen, also Zahlungen für Mütter, für alleinerziehende Mütter. Die konnten von diesen Zahlungen leben. Das ist dort Uitkeringsmoeder. Also Uitkering ist eine Unterstützung, Moeder ist die Mutter. Und das war sozusagen ein Beruf dort. Und das war, die konnten sich nicht bereichern, diese Frauen, aber die konnten leben ohne Arbeit und sich um die Kinder im Prinzip kümmern. Viele haben eben dann leider mehr gelebt, als sich um die Kinder gekümmert. Das gab es dann auch.
Ja, Missbrauch gibt es überall.
Ja, aber da gibt es Vorbilder in Schweden. Anscheinend gibt es ähnliche Modelle. Bei uns ist offenbar die Gesellschaft nicht so weit, dass sie diese Kosten übernimmt. Inzwischen habe ich erfahren, ist in Holland das auch etwas eingeschränkt worden, denn auch die ökonomischen Zwänge, die Ausgaben des Staates, und damit die nicht explodieren, wird das etwas eingeschränkt oder sie bekommen zu viele Kinder. Also Holland ist relativ in der Geburtenrate höher als Österreich. Ich glaube, die letzte Stelle ist noch immer Italien, überraschenderweise. Holland war weit vor Italien, eben diese Möglichkeiten. Ne?
Dankeschön. Die Dame da hinten und dann ganz hinten.
Ich kriege im Jänner mein erstes Kind und was mich nach wie vor ein bisschen schockiert ist, dieses wie gut ausgebildet, dass wir mittlerweile sind. Wir gehen auf die Uni, man überlegt sich lang und gut, ob man jetzt ein Kind kriegt oder nicht. Was tue ich mir damit an? Ruiniere ich mir meine Karriere? Und ich habe jetzt schon darüber nachgedacht, wie kann ich mein Kind betreuen lassen, weil das ein Thema ist. Ich habe meine Familie nicht um mich in unmittelbarer Nähe. Ich möchte auch nicht unmittelbar mein Kind dauernd bei meiner Mutter zum Beispiel haben. Und habe erst kürzlich von einer Verwandten die Frage gehört, was willst du denn überhaupt ein Kind, wenn du das betreuen lassen willst mit einem Jahr? Und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass solche Fragen nach wie vor legitim sind, dass es okay ist, mir das zu fragen und mein Mann wird sowas nie mehr fragen. Weil das steht nicht in Frage, dass er einen Tag nach der Geburt 40 Stunden wieder arbeiten gehen würde. Und ich bin momentan ein bisschen ratlos, wie man solchen Sachen begegnet, weil es hat eigentlich nichts mit finanzieller Unterstützung zu tun, oder, sondern eigentlich nur mit emotionaler. Mhm. In einer Gesellschaft, in der ich groß wie nicht passiert, obwohl ich mich als gut ausgebildet und aufgeklärt betrachtet.
Mhm. Dankeschön.
Also ich bin selber Kindergartenpädagogin und zweifache Mutter und ich möchte diesen Rahmen gern nutzen, um einfach folgende Fragestellung in den Raum zu stellen. Was Sie gesagt haben, das ist total richtig, möchte aber darüber hinaus anmerken, dass es eine Gleichstellung erwarte oder fordere auch von der Seite der Politik, dass wenn Mütter sich dazu entscheiden oder Eltern sich entscheiden, ihr Kind zu Hause betreuen zu wollen, dass das mindestens in genau demselben Ausmaß möglich ist und gefördert wird und genauso geputscht wird, wie diese Bildungspolitik das gerade fordert.
Genau.
Ja, danke schön. Einmal, zweimal, gleich daneben, danke.
Also, Ihre Lesung fand ich sehr gut.
Danke.
Hat mir teilweise aus dem Herzen gesprochen, jetzt nicht aus mütterlicher Sicht, sondern aus einer anderen Sicht. Ja. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen in irgendeiner Zeitung, entweder Standard oder Presse oder so, von der Frau Habenicht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ist eine Juwelierin in Kärnten. Und ich habe sie mal kennengelernt vor, ich weiß, 25 Jahren oder so. Und die haben familienfreundliche Auszeichnung 2000 schon bekommen. Mhm. Und sie hat erzählt, dass sie so in dem, also stand in dem Bericht auch drin, dass sie um die Zeit auch ein Kind bekommen hat. Und schon als sie sozusagen den Betrieb von ihren Eltern übernommen hatte, gesagt hat, also für mich ist wichtig, dass meine Mitarbeiterinnen, und überwiegend hat sie Mitarbeiterinnen, Kinder kriegen kann. Und sie hat sozusagen, und da hat sie nochmal einen großen Bericht drüber geschrieben, jetzt vor ein paar Tagen, dass sie während ihrer Dienstzeit ihr Kind gestillt hat und das Gleiche ihren Mitarbeiterinnen auch gewährt. Und dann hat sie so jetzt, also hat mich total gefreut, sagt sie, ja, und dieses Jahr haben wir 3 Baby in Erwartung, ja. Und dann können sie flexibel ihre Kinder sozusagen zu Hause betreuen, so wie es halt geht. Und die meisten sind halt halbtags beschäftigt. Und sie hat gesagt, und sie hat sich ganz klar in der Zeit, wo die Kinder klein war, 2 Tage freigenommen. Und jetzt hat sie auch geschrieben, dass sie jetzt, was ich, sie ist, glaube ich, auch so in meinem Alter so etwas um die 50 und drüber, glaube ich. Und dass sie jetzt gesagt hat, 1/4 Jahr brauche ich Pause. Nix. Und sie hat gesagt, der Betrieb läuft so, weil das Vertrauen da ist. Es wurde nicht telefoniert, ich musste nicht telefonieren, die Kinder haben nicht angerufen und. Ja, also ich konnte wirklich eine Auszeit nehmen. Und dass es sowas viel öfter geben muss, dass Kinder erwünscht sind in einem Betrieb und auch der Betrieb guckt und sagt so, also wenn das Kind krank ist, selbstverständlich, ich halte dir das jetzt nicht vor, sondern bleib bei deinem Kind, ja. Und ja, also sie ist 2000 schon ausgezeichnet worden und hat jetzt wohl auch schon Preise noch bekommen, also weil sie wirklich das selbst lebt und auch wirklich weitergibt. Und sowas sollte viel mehr also initiiert werden von Betrieben.
Und vorgezeigt. Also es ist gut, wenn das auch dann
genau.
in die Medien getragen
genau.
wird, weil es richtig. Muss ins öffentliche
richtig.
Bewusstsein.
Richtig. Danke.
Gleich daneben, bitte.
Also ich möchte auch sicher im Namen vieler Ihnen danken für Ihre tiefe Offenheit, für dieses Ausziehen. Danke.
Ich habe
selbst auch 3 Kinder. Bin Schriftstellerin und habe auch, wie meine Tochter 7 war, also auch zwischen 5 und 7, also wir haben sie dann alle in diesen 7 Jahren gekriegt, auch ein Theaterstück geschrieben, die Mutter, die es nicht gab. Mhm. Also ich habe auch schreiben müssen, um mir klar zu werden, was passiert eigentlich gerade mit uns, mit unseren Gefühlen. Und auch wenn ich dann höre, eine Frau kriegt jetzt das erste Kind und man macht sich diese Gedanken, das dann, und auch bei Ihrem Text, ich habe das dann mit Identitätsschichten der Frau ausgedrückt. Wir haben als Frau verschiedene Identitäten, die Liebende, also die Liebhaberin, die Mutter, die Frau, die Gärtnerin, die Köchin, die Schriftstellerin. Und das alles so zu jonglieren, unglaublich.
Die Identitäten sind irrsinnig komplex. Und da kommt was ganz Großes, Neues dazu.
Bitte?
Daraus die
Überforderung. Naja, das hat ein Mann ja auch. Und wenn dann der finanzielle Druck dann noch da ist, das ist enorm.
Genau. Ja.
Mir hat das auch irrsinnig gut gefallen, dieses, wo Sie beschreiben, dieser kleine behaarte Rücken, wie das erste. Und da beginnt die Identität der Mutter. Mir hat das so gut gefallen. Und ich glaube aber, das ist dann auch die Stärke, die mir ich dann einfach erlaubt habe zu leben, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Weil meine Mutter es auch getan hat, muss ich dazu sagen.
Dankeschön. Ja, der Herr, ich glaube, Sie haben schon vorher mal aufgezeigt. Nicht? Ich habe.
Es kommen eh beide dran.
Ja, okay. Bitte da gleich das Mikro. Danke vielmals.
Okay, Walinger, Corinne.
Ich habe es jetzt schon aufschreiben müssen, weil ich so viele Punkte habe. Zuerst auch einmal danke und das Vorlesen war sehr angenehm, hat man sich wunderbar vorstellen können. Der erste Punkt hat jetzt vielleicht am Anfang, glaubt man nicht, dass das was damit zu tun hat, aber ich habe letztens mit einem Unternehmensberater geredet in Wien und der hat gesagt, er wird jetzt immer mehr von den Unternehmen gefragt, warum laufen die Leute davon? Und er möchte deswegen nur eine Ausbildung zum Sozialpädagogen machen, dort habe ich den mal getroffen bei so einer Infoveranstaltung. Und mir ist eingefallen, ich habe diesen Sommer damit verbracht, dass ich mich bei Unternehmen bewirbe, dass ich mal nicht nur auf Honorarbasis irgendwas mache. Also ich habe studiert und ich kann jetzt davon leben und so, das ist kein Problem, aber jetzt
raus aus dem Prekariat.
Nett gewesen irgendwie. Und auch irgendwie einmal mit, auf Hinsicht, dass ich mal was Fixes brauche, wann ich irgendwann einmal eine Familie haben möchte. Also momentan habe ich nur zwei Katzen und die fuhren ich nur durch. Aber ich werde immer wieder gefragt, wie es privat ausschaut, wenn ich mich wo bewirbe. Und ich bin jetzt 27 und dann haben sie immer halt Angst, dass ich Kinder kriege. Und manchmal frage ich mich, das könnte ja auch insofern was gut sein, weil wenn ich ein Kind habe, dann will ich einen fixen Job, dann bleibe ich dort, dann springe ich nicht mehr so viel herum, dann gehe ich nicht ein Jahr weg. Und diese zwei Fragen irgendwie so nebeneinander stehen, warum laufen die Leute davon und ja, wie schaut es denn bei Ihnen privat aus? Die Verbindung habe ich noch gehabt. Und das dritte ist, wie haben Sie das geschrieben? Also ich schreibe auch sehr viel, jeden Tag eigentlich. Und ich versuche einen roten Faden zu finden für etwas, woraus ich was Ganzes machen kann. Entschuldige.
Soll ich da
gleich? Ja, gerne.
Also wie ich begonnen habe zu schreiben, war ja noch gar nicht irgendwie klar oder auch noch nicht einmal die Idee da, ein Buch zu schreiben, sondern da war wirklich das Schreiben für mich. Ja, da war das Schreiben so eine Überlebensnotwendigkeit. Und ich habe geschrieben in den Pausen zwischen Schlafen und Weinen. Und dann war schon eben so diese Zeit, wo ich so begonnen habe, mit Freundinnen zu sprechen und realisiert habe, also dieses, was da bei mir gerade so ganz, ganz, ganz akut war, ist aber eben nicht nur mein Thema. Und dann hatte ich schon mal so kurz so eine Idee gehabt, vielleicht, ja, machen wir was draus, aber nicht was Journalistisches, bitte. So, ja, also das habe ich eh so oft gemacht. Ja, also, aber dann war mal wieder Pause, weil ja eben das Leben und die Notwendigkeiten mich wieder absorbiert haben. Ja, dann ein Jahr später war eben wirklich dieser Schlüsselmoment, wo dieser Streit mit meinem Liebsten stattgefunden hat, der gesagt hat, dann hättest du heute kein Kind gekriegt. Und ich wirklich zuerst, also völlig schockiert, weil das hat mich so tief getroffen. Und dann in der gemeinsamen Auseinandersetzung, also meiner eigenen, aber auch in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit diesem Satz und warum mich der wirklich fast, also ich habe wirklich momentan das Gefühl gehabt, ich werde jetzt ohnmächtig. Ja? Warum mich der so getroffen hat, ist mir immer mehr klar und klarer geworden. Ja? Über mein eigenes Leben und eben über diese Pattstellung. Und dann habe ich schon mehr und mehr geschrieben, um ja nach draußen zu gehen. Und dann, ich meine, bei mir ist ja das mit dem Schreiben, wie ich dann wirklich gewusst habe, ich will ein Buch schreiben, dann habe ich schon versucht, mir jeweils über mehrere Wochen, heißt sowas wie 8 bis 10 Wochen am Stück, möglichst mehrere Tage in der Woche, also zumindest 3 bis 4 bis 5, möglichst mindestens 4 bis 6 Stunden am Stück, so echt wie Termine im Kalender freizuhalten, damit dann irgendwann wirklich dieser rote Faden reinkommt und das Große und Ganze daraus werden kann und nicht nur viele Fragmente da sind. Also wie dann sozusagen wirklich der Vorsatz da war, ein Buch zu machen und wirklich fertig zu machen, war es notwendig, das als echte Arbeit zu sehen und die dann wie Termine, die ich halt nur mit mir selber vereinbare, aber wirklich im Kalender festzuhalten und zu machen. Und das war super.
Ja, das Ergebnis haben wir zum Teil heute ja gehört. Ich habe es auch gelesen. Jetzt würde ich gerne auf Ihre Vorschläge kommen, wo Sie sagen, also man könnte schon was ändern. Ja.
Da war noch ein
Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, ich bringe es nicht so sehr durcheinander. Also mal ganz wichtig, ohne Kinder keine Zukunft. Und ja, Medienpräsenz, alles Mögliche ist in den Medien, aber die Familie oder Kinder finden wenig statt, bis gar nicht. Ich sage jetzt CO2 oder sonst irgendwas, alles ganz, ganz wichtig. Ohne Kinder keine Zukunft, ist nicht so wichtig. Kindergeld wurde, wie bekannt, im 14. Jahr nicht erhöht, -37%. Jetzt haben wir, glaube ich, Erhöhung von 4%.
Großartig. Wird gefeiert, ja.
Wird gefeiert, unglaublich. Schreibend heute in der Presse, war der Leserbrief bezüglich Kinder- oder Seniorenförderung. Ja, wenn ich denke, dass die Pensionisten 14 Jahre keine Erhöhung gehabt hätten, warten, wie es ausschauen würde. Mhm. Ja, unsere Kinder sind ähnlich alt wie ihre. 2000 das Mädchen, 2007 der Bub. Geschichten sind auch ähnlich zum Teil. Und ich war Teil zweimal selber in Karenz und es war wunderbar.
Mhm. Bravo.
Darüber kann ich noch sagen, auf den älteren Herrn, wenn ich sagen darf, also diese Auflastung, Aufladung der Mütter und Frauen, sage ich jetzt mal aus neueren Denken, ist immens. Mhm. Und auch Bravo an alle, die es machen, die es überhaupt machen. Mhm.
Dankeschön. Die junge Dame da hinten. Da. Gleich.
Ja, also einmal herzlichen Dank. Also ich habe es auch sehr berührend gefunden, die Lesung. Zwei Statements. Also ich habe selber zwei Kinder und habe nach der älteren Tochter wieder gearbeitet und auch jetzt geringfügig. Und ich muss sagen, ich arbeite im Sozialbereich. Ich habe immer Frauen als Vorgesetzte gehabt und habe gemerkt, dass das schon was anderes ist. Einfach Frauen, die selber Kinder gehabt haben, die mit einem irrsinnigen Verständnis an die Sache herangehen und es einfach möglich machen, dass man halt auch nur wenige Stunden arbeitet. Und ich möchte da auch schon sagen, man muss auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen und die Betriebe in die Pflicht nehmen. In Zeiten vom Internet ist das nicht wahr, dass man nicht einfach viel von daheim machen kann, dass man einfach Randzeiten nutzt, einfach solche, dass man da einfach nur viel kreativer werden muss, damit man die Frauen ermöglicht, dass einfach ein bisschen was am Machen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach für viele Frauen ganz wichtig, dass zumindest ein bisschen einen Fuß drin haben. Also man muss jetzt eh nicht, und das mache ich auch nicht, ich arbeite da jetzt nur 6 Stunden, aber einfach, dass man ein bisschen drinnen ist und am Ball bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich wünsche mir da einfach auch von der Wirtschaft mehr Verständnis und nicht nur, dass Kinderbetreuungseinrichtungen gefordert werden. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass ich mir denke, dass unsere Gesellschaft überhaupt mehr so die Mütterlichkeit wieder braucht. Und ich möchte zu denken geben, warum wir diese Mütterlichkeit, diese Qualität nicht haben in unserer Gesellschaft. Wir werden auch die Personen dann nicht rekrutieren, Kinder, die in der Kinderarbeit sind, die die Senioren pflegen und die dann diese Aufgaben übernehmen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in unserer Gesellschaft, ich finde es ein Armutszeugnis, dass wir für unsere alten Menschen nicht mehr selber sorgen können. Mhm. Indem wir uns halt da aus dem Ostblock die Damen holen, die dann eher ein Leben für unsere Leute opfern oder zum Teil hergeben.
Und ihre Kinder zu Hause auch vernachlässigen.
Ja, genau, ja. Genau.
Das ist ein Teufelskreis. Ne?
Und ja. In der Kinderbetreuung ist ja nicht ganz so, aber...
Also, ja. Wenn ich da auch kurz antworten darf, ich spreche deswegen auch immer von Familienarbeit und nicht von Kinderbetreuung oder Kindererziehung, weil es geht einfach um Menschsein, bedeutet und braucht enge, nahe, nährende Beziehungen. Zum Beispiel innerhalb der Familie, nicht nur innerhalb der Familie, aber dafür brauchen wir Zeit, damit wir Menschen sein können. Das heißt, von Müttern und oder Vätern zu Kindern, das heißt, von Erwachsenen zu ihren Eltern, die alt geworden sind. Also das geht in alle Richtungen. Und dafür brauchen Menschen Zeit. Und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Also ich glaube, der wahre Gewinn auf der Ebene wäre, und da sind wir dann bei den Veränderungsvorschlägen, ja, wenn wir alle, also wenn wir das schaffen, mit diesem Thema nicht aufhören, lästig unter Anführungszeichen zu sein, sondern wirklich immer wieder darüber zu reden, was da jetzt gerade passiert, das ist ein Jammer für alle, ja, dass insgesamt die Erwerbsarbeitszeiten runtergehen müssen. Und zwar nicht nur bei Frauen, die dann Mütter werden oder geworden sind, sondern für alle. Zum Beispiel auf ungefähr 30 Stunden in der Woche. Dann hätten Männer und Frauen, wenn sie Eltern werden, mehr Zeit für diese Kinder, für diese ganz wichtige Beziehung, auch mehr Zeit für sich, ist auch in Ordnung. Ja? Auch mehr Zeit miteinander, wäre auch schön. Ja? Menschen, die keine Kinder haben, hätten dann auch Zeit für soziale Arbeit. Es gibt ja auch viel andere wichtige Beziehungsarbeit in dieser Welt. Es gibt ja nicht nur das, was Eltern ihren Kindern schenken können oder wollen und so weiter. Also ich glaube, einfach in die Richtung muss es gehen.
Danke schön. Ja, mir ist da gerade jetzt auch im Zusammenhang mit auch Männer und sowas klar geworden und die Mütterlichkeit überhaupt, also in alle Richtungen, dieser Aspekt des Lebens sozusagen. Ich meine, ich habe daran gedacht, ich bin Ärztin, ich war damals noch, wie hat man das genannt, wie ich noch studiert habe, also so ein Praktikum beim
Ärzten. Turnusärztin?
Nein, noch wie ich noch studiert habe, wie man das... Formulatur, genau, ja. Also so lang her. Außerdem verdränge ich das aus einem gewissen Zusammenhang. Es war damals der Primar, der die erste sanfte Geburt in Österreich gemacht hat. Dort wollte ich arbeiten, in Oberbullendorf. Es wäre eigentlich sozusagen mein Lieblingsfach gewesen, Geburt und sanfte Geburt. Und ich habe damals gewagt, ihn zu fragen, ob er mich nehmen würde. Ja? Also für Ausbildung. Und seine erste Frage, und das hat mich wirklich schockiert, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich überhaupt keine Kinder bekommen habe, es ist wirklich der Fall. Er hat gesagt, er nimmt nur Frauen mit abgeschlossener Familienplanung. Ja? Ja, der Herr Primar für sanfte Geburt.
Ja, ja? Ja.
Und was mir jetzt klar geworden ist, und ich kenne, also jetzt inzwischen bin ich alles Mögliche, also ich bin Homöopathin, Psychotherapeutin und arbeite mit nicht gescheiterten Musikerinnen, vielen vor allem, die auch in sozusagen in den Jobs drin sind und Kinder bekommen. Und wo ich auch erlebe, dass wenn die dann zu den Proben gehen, eh schon viel zu früh, wenn sie die Babys haben und sie wollen stillen, dann wird ihnen gesagt, na, das stört aber jetzt schon. Ja. Aber was mir klar geworden ist, ist, dass es letztendlich, wenn in der gleichen Situation, ja, wenn ich zurückgehe jetzt Gynäkologen, ja, die ausgebildet werden dann zu Geburtshelfern, die schon die Stelle bekommen, weil sie eben die abgeschlossene Familienplanung ja gar kein Thema ist, ja, dass bei denen ja selbstverständlich angenommen wird, dass die halt dann durchgehend arbeiten und keine Zeit haben für die Kinder. Das ist mir jetzt gerade klar geworden und dass sozusagen das, was gemeinsam drunter liegt, ist Ausbeutung. Mhm. So würde ich das nennen. Und das betrifft Männer und Frauen.
Genau. Ja?
Und das betrifft in Wirklichkeit, und was mir klar wird, und ich meine, ich arbeite jetzt schon lang, ganz praktisch und theoretisch an den Themen, was mir klar geworden ist, dass es auch den Männern klar werden muss, ja, dass sie, wenn sie diese Bereiche nicht mit hineinnehmen, ausgebeutet sind. Dass wir sozusagen in einem Boot sitzen. Ja, nur so kann sich da irgendetwas bewegen. Gut, das war's.
Dankeschön.
Also ich glaube ja, dass das... Ich glaube ja, dass das immer mehr Männer, jetzt halt der jüngeren Generation, auch begreifen und auch wollen und auch tun. Ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, kenne einige Väter, die in Väterkarenz gehen wollten und dann auch gegangen sind, die aber ihren Job verloren haben, weil der Arbeitgeber sagt ja so, das ist sehr nett, wenn Sie Väter, das ist eine gute Idee, nicht? Aber nicht bei uns, also müssen Sie sich entscheiden, ja? Also die haben dann auch immer öfter dasselbe Problem, also das ist, und das wäre mir eben auch ganz wichtig, ich möchte ganz bestimmt nicht missverstanden werden, also dass mein Buch und mein sehr persönlicher Erfahrungsbericht in die Richtung ziehen würde, dass es hieße, Mütter, nehmt ihr euch doch bitte wieder mehr Zeit für die Kinder. Ja? Also schon, auch, aber eben, natürlich beide Seiten. Und was mir bei dem Thema noch ganz wichtig ist, ist, dass wir haben natürlich alle im Gepäck unsere Erfahrungen der vorangegangenen Generationen auch. Ja? Also wo wir als Frauen uns jetzt befinden, hat ganz viel auch mit den Erfahrungen unserer Mütter und Großmütter zu tun. Was wir für Emanzipation hielten oder halten, hat viel mit dem zu tun, was in der Generation davor noch nicht möglich war oder endlich erkämpft wurde. Aber jetzt ist wieder was Neues dran. Und genauso ist es natürlich auch bei den Männern. Und ich würde sehr gern dazu jetzt noch diese Operstelle lesen.
Ja, ja.
Ich habe eine Stelle auch noch ausgewählt aus dem Buch, die ich sehr gern mag. Die heißt Oper aus Leidenschaft und die beschreibt ein bisschen so dieses Rucksack, dieses Paket, das Männer so mithaben. Ja. Der Opa, von dem ich da erzähle, ist der Vater von meinem Mann. Also wir sind nicht verheiratet, von dem Mann an meiner Seite. Ja? Und der wird im heurigen Winter 80. Opa hat Himbeeren mitgebracht und aus seinem eigenen Garten. In einem kleinen Plastikbehälter hat er sie transportiert und nun stellt er sie vor Emanuel auf den Tisch. Der Kleine strahlt. Himbeeren. Er nimmt sich eine Beere nach der anderen, ganz vorsichtig greift er danach. Er schiebt sie in den Mund und schließt dabei die Augen, ein Genießer im siebten Himmel. Opa lacht und er freut sich, dass er seinem Enkel mit den Beeren einen so offensichtlichen Genuss bereiten kann. Seine Augen leuchten und er klatscht Beifall. Gregors Papa wird immer mehr zum Opa aus Leidenschaft. 75-jährig ist er nun zum dritten Mal Großvater geworden. Seine ersten beiden Enkelkinder sind schon groß. Sie befinden sich gerade am Übergang zum Erwachsenwerden. Als sie geboren wurden, hatte der Großvater noch gearbeitet. Er war Jurist und in einer angesehenen Position. Gregors Papa ist Vater von 4 Kindern. Seine Aufgabe innerhalb der Familie hat unser Opa in jüngeren Jahren vor allem darin gesehen, die Familie zu ernähren. Vater sein war damals für ihn gleichbedeutend mit Geld verdienen. In diesem Sinne hat er seine Sache sehr gut gemacht. Unser Großvater, Jahrgang 1935, hat selbst nie einen Vater gehabt. Er erinnert sich immer wieder an seine Kindheitstage als U-Boot-Kommandant. 4 oder 5 Jahre war er alt, da besaß er schon ein eigenes U-Boot, nämlich aus Pappe. Er bestieg es regelmäßig in einer Ecke des Wohnzimmers. Er stieg hinein in diese Schachtel und musste von dort aus die feindliche Lage rund um die Kartonage unter Kontrolle bringen, denn es war Krieg. Sobald er irgendetwas Auffälliges gesichtet hatte, erhob sich der kleine Bub aus einer Luke seines Pappendeckel-U-Bootes und mit mächtigen Gesten und lauten Geräuschen feuerte er quer durch den Raum. Pach, pach, pach. Er dachte an seinen Vater, wo er wohl war. Der Vater befand sich im Krieg. Früher war er noch über Weihnachten nach Hause gekommen, aber das war nicht so schön. Nicht so, wie er sich vorgestellt hatte. Der kleine Bub und sein Papa, sie waren einander so fremd gewesen. Man bemühte sich, eine Normalität zu inszenieren. Es gab steife, kleine Zinnsoldaten mit winzigen Schießgewehren als Geschenke. Nach diesem Weihnachtsurlaub ist der Vater wieder eingerückt. Zu Hause wurde nicht viel darüber gesprochen, wo oder was das war, diese Front. Unser Opa sagt, er könne sich an den Abschied von seinem Vater nicht mehr erinnern. Ein schwarzes Loch. Er hat seinen Vater nie mehr gesehen. Als Opa nach Emanuels Geburt zum allerersten Mal auf Besuch kam, hatte er ein Brieflein mitgebracht. Darin befand sich eine Karte, ein kleiner Teddy war vorne abgebildet, es waren Geldscheine im Kuvert und einige selbstverfasste Reime. Liebevoll wünschte Opa seinem kleinen Enkelsohn mit diesen Zeilen das Allerbeste für sein ganzes Leben. Er wolle, schrieb er, gerne für ihn da sein, so gut er das noch könne, aber leider werden wir uns wahrscheinlich nicht so oft sehen. Nun lässt sich erahnen, woher diese Vermutung gekommen ist. Sie hat sich zum Glück nicht bestätigt. Opa ist mittlerweile zum regelmäßigen Besucher geworden. Mindestens einmal in der Woche setzt er sich ins Auto und kommt angefahren. Er bringt Beeren oder sonst etwas Feines für das Mittagessen mit. Diese Zeit im Kreise seiner Familie ist ihm ganz wichtig geworden. Auch wenn die Begegnungen mit uns Jungen manchmal anstrengend sind, hier fühlt er sich gefordert, geliebt und lebendig. Es hat eine Weile gedauert, bis Opa sich zugetraut hat, Emanuel in seinen Arm zu nehmen. Wenn er ihn anfangs angeschaut hat, dann mit fragendem Blick. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Oder als wollte er sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich weiß, dass ich dir zeigen möchte, wie lieb ich dich habe. Als Emanuel noch ganz klein war, erzählte Opa uns nachdenklich, dass er früher als Vater keines seiner 4 Kinder jemals gewickelt habe. Ihm war, als er das aussprach, spürbar schwer ums Herz. Kein einziges Mal, sagte er jetzt, und er war dabei ganz gegenwärtig. Nicht ein einziges Mal hätte er eines seiner 4 Kinder mit einem Fläschchen zu Bett gebracht. Opa schüttelte über das, was er da offenbarte, den Kopf. Er könne sich nicht einmal erinnern, ob er die Kinder, als sie noch klein waren, jemals in seinen Armen gehalten habe oder getragen. Als wir ihn nun einluden, Emanuel in den Arm zu nehmen, hatte er zunächst noch gezögert. Aber er wusste, dieses Baby war in diesem Leben seine letzte Chance auf eine derartige Erfahrung. Und eines Tages, als Opa sich gestärkt und ausgeruht fühlte, sagte er zu uns, dass er sich nun gerne hinsetzen würde, und zwar möglichst sicher und bequem. Er hätte sich lange genug und in aller Ruhe innerlich darauf vorbereitet. Nun könnte er sich vorstellen, den kleinen Emanuel sicher und liebevoll zu halten. Natürlich klappte es, und ich war richtig stolz auf meinen Schwiegervater. Er war durch eine unsichtbare Wand gestiegen. Er hatte Neuland betreten. Ich weiß noch die Gänsehaut und wie sehr ich mich damals mit unserem Opa gefreut habe.
Sehr schön. Bitte, wer hat noch einen Beitrag? Noch einmal her, bitte. Ja, passt schon. Das ist schon in Ordnung.
Weil die Dame neben mir das jetzt auch gesagt hat, ich glaube, es ist einfach ein Thema zu sagen, es war früher auch nicht erwartet, dass der Mann daheim bleibt und sich kümmert. Und dass auch daran ist, dass man die Männer einerseits in die Pflicht nimmt, andererseits sehr lost. Ich habe kürzlich von einer Bekannten gehört, die gesagt, nein, das kann er dann nicht gescheit, das machst lieber du. Und dann denke ich mir, ja, aber damit provoziert man auch, dass man sagt, sie wickeln es nie, sie geben einer nie eine Flasche, sie verbringen keine Zeit mit einem Kind, obwohl sie das gern wollen vielleicht sogar, aber sie es nicht zutrauen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schade und das finde ich ein wahnsinniges Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Und deswegen möchte ich nochmal zu dem Herrn hinten sagen, im karierten Hemd, dass ich super finde, dass er sich die Zeit genommen hat, daheim zu bleiben, weil seine Kinder, weil ich glaube, dass er für die Kinder schön ist, wenn der Papa da ist. Also es geht nicht nur darum, dass die Mama immer übermütterlich ist, sondern dass er vätermütterlich sein können.
Und dann machen es zwei Elternteile jeweils auf ihre eigene Weise. Man muss da auch wirklich Macht, diese Allmachtsfantasien auch hergeben. Ja.
Also die Frauen sind gefordert, dass sie ihre Männer animieren und auch ihnen etwas zutrauen. Und also das, wenn ich sage, das kannst du nicht, nicht, das ist leider zu wenig. Sie würden es der eine oder andere schon ganz gern machen. Das ist ganz, kann ich auch bestätigen. Ich die junge Dame da vorne, den schwarzen Haaren und der Brille.
Ich meine, ganz kurz dazu, ich finde es extrem wichtig, auch für die Kinder, dass eben die Väter in Karenz gehen und Zeit mit den Kindern verbringen, weil einfach das Kleinkindleben sowieso so weiblich dominiert ist. Im Kindergarten gibt es nur Frauen, in der Volksschule gibt es nur Frauen und zu Hause ist auch nur die Mutter da in vielen Fällen. Also das ist, denke ich, für die Entwicklung der Kinder ganz, ganz wichtig. Und darum liegt es schon auch an uns Frauen, dass wir dafür kämpfen, dass die Männer zu Hause bleiben, beziehungsweise auch uns einfach teilweise verweigern und sagen, ich mache das jetzt nicht, jetzt bist du dran. Ja. Also viel liegt schon auch an uns, dass wir uns das bitten lassen. Ja. Obwohl es natürlich viel Anstrengung bedarf, dass man einen Schritt weiter kommt.
Also ich bin ja immer sehr sensibel in Bezug auf unsere Sprache und was die so offenbart, eben dieses Wow, du siehst nicht aus wie eine Mutter. Ja. Also ich kann mich erinnern auch an ein Gespräch mit meinem Partner, wo der auch immer wieder, gerade wieder mal gesagt hat, also er versucht eh immer wieder mich zu unterstützen. Und ich habe dann gesagt, na, also ich finde, das stimmt ja gar nicht. Ich habe dann gesagt zu ihm, du machst ja schon längst viel mehr. Also du unterstützt nicht mich, sondern du hast deinen Part in bei unserer Familie jetzt also Familienarbeit längst übernommen. Wir teilen uns das halbe, halbe. Nicht jeder von uns kann alles gleich gut. Wir haben unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Schwächen. Aber also ich finde, wir müssen wegkommen von der Vorstellung, der Mann sollte die Frau zu Hause bei der Familienarbeit unterstützen, weil das heißt ja, sie ist noch immer die Hauptverantwortliche. Mhm. Und solange das die Formulierung wäre, die die Situation beschreibt, ist die Situation noch nicht zufriedenstellend aus meiner Sicht.
Ja.
Ja. Ja, genau.
Ja, ich denke so drüber nach, über den größeren Rahmen, in dem ganzen Zusammenhang. Jetzt, wenn wir zuerst gesagt haben, es muss eine Wirtschaft geben oder es muss eine Gesellschaft geben, die diesen Raum eben auch nicht unterstützt, sondern diesen Raum gibt. Ja? Genau. Und vor dem Hintergrund kam mir die Idee, dass man sozusagen das Mütterlichkeit viel weiter fassen muss, als Sorge ums Leben und um das Lebendige, ja. Das fehlt ja auf allen Ebenen. Ja, das braucht Zeit. Ja, das bringt keine, was weiß ich, Renditen und viel Geld. Das fehlt auf allen Ebenen. Das heißt, das, und wenn das auf der allgemeinen Ebene sozusagen reinkommen würde in die Systeme, dann wäre das ganz automatisch für die Kinder auch so. Diese Idee kam jetzt, gute Frage wie, aber ich denke, dass man das einfach breiter fassen muss, dass es um die Sorge ums Leben an sich geht, wo man vielleicht sagt, okay, das ist der weibliche Aspekt des Lebens, das Yin oder weiß ich nicht was, aber da gehört das andere auch dazu. Nur der Teil fehlt, überall, ja, überall. Männer, Frauen, betrifft es alle leben, hoffentlich noch länger, ja, okay.
Dankeschön.
Ich habe vorher eine Stelle übersprungen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss ein bisschen kürzen und habe eine Spontankürzung vorgenommen.
Ja.
Aber da sagt meine kleine Tochter, die war da auch ungefähr 4 und wir waren am Weg ins Kino, Kinderfilm anschauen und wir haben es eilig gehabt und sie sagt zu mir, weißt du Mama, ich habe sie so angetrieben, ja, husch, husch, weißt du Mama, wenn wir es eilig haben, dann gehe ich immer langsam. Aber die hat das wirklich gesagt, mit 4 Jahren, ja? Und das ist genau das. Die hat das. Ja, das ist genau das Wachstum.
Aber
es braucht einfach seine Zeit. Ja, genau.
Das ist auch eine gute Formel, ja. Ja, gibt es noch einen Beitrag, Vorschläge, Erfahrungen?
Ich möchte einfach nur ganz kurz was sagen zu dem Thema Opa. Also das ist auch eine Erfahrung, die auch ich in meiner Familie kenne, dass diese alten Männer das so genießen, wenn sie Enkel kriegen und da wirklich das leben, was sie bei den eigenen Kindern
in die Emotionalität gehen können.
Ja, also und es ist einerseits schön, auch dass diese Männer das jetzt in der nächsten Generation noch erleben können.
Genau.
Und natürlich schade für die Generation ihrer Kinder, dass sie es denen nicht geben haben können. Aber das ist wirklich ein Phänomen, was ich auch sehr oft erlebe in der eigenen Familie und auch in anderen Familien, wo die alten Männer, die Opas dann plötzlich
aufblühen.
Ja, genau.
Also mein Schwiegervater hat meinen Söhnen, und es waren immerhin 4, alle das Hammern und das Schneiden mit der Säge gelernt. Und also da bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar, weil es muss ich nicht alles allein machen. Also, und die haben das wirklich, er hat im Keller eine kleine Werkstätte gehabt und er hat jeden Buben, wenn er so alt war, in der Hand genommen und hat ihm wirklich von der Pike auf die wichtigsten Dinge gelernt und es war für ihn selbstverständlich, ja. Aber ja, es gibt heute auch noch genug junge Männer, die das nicht können, nicht? Einen Nagel einschlagen oder ein Bild aufhängen und so weiter.
Ja, wollte gerade sagen, die jungen
Männer. Das machen die Frauen alle jetzt schon, ja. Es gibt ja schon Frauen, Bohrmaschinen in rosa, habe ich gesehen und so, nicht? Dass wir alles selber machen können, nicht? Aber um das, also die Möglichkeit, diese Berufe halbieren ist ja, sind wir weit entfernt, aber von 40 Stunden auf 30 Stunden. Da gibt es schon ein paar Modelle jetzt. Also ich habe jetzt unlängst eine junge Frau kennengelernt, die in der oder nach der Karenz oder während der Karenz mit ihrer Kollegin, die auch ein Kind bekommen hat, haben sie ein Modell entwickelt, dass sie, das haben sie dann ihrem Arbeitgeber vorgeschlagen, dass sie sich den Job teilen wollen, wenn sie wieder kommen. Also je 3 Tage und aber dieselbe Arbeit, nicht? Und die eine Dame, die ich kennengelernt habe, die ist von Linz nach Wien gefahren und sobald sie im Zug sitzt, beginnt ihre Arbeitszeit. Sie arbeitet, bereitet sich vor und sie sagt, das ist super und am Abend dasselbe, dann arbeitet sie alles auf, wenn sie von Wien nach Linz fährt. Und das funktioniert. Und das Beste daran war, dass sie nicht den Job, den sie gehabt hat, bekommen hat, sondern sie sind eine Stufe höher gekommen. Und das, also es gibt schon so Modelle auch für Verbesserungen, Ich habe auch noch gehört, bei den Apothekerinnen, die haben auch, die können oft nur tageweise oder nur stundenweise kommen und sind aber angestellt und sind versichert voll und so weiter. Also da tut sich schon
etwas. Ich muss da trotzdem einwenden, Vorsicht, Falle. Ne? Weil das System, also das ich so, ich sage jetzt mal visionär mir vorstelle, ja?
Ja.
Also, dass ich mir so selber vorzustellen versuche, das ist ein System, in dem dann eben Menschen, egal jetzt ob Mütter oder Väter, wir wissen, es trifft einstweilen noch mehr die Mütter, aber sagen wir mal, es ist möglichst bald möglichst ausgeglichen, also Menschen, die Kinder haben, nicht schlechter gestellt sind gegenüber Menschen, die keine Kinder haben. Also das würde heißen, die Erwerbsarbeitszeiten runter für alle, nicht für die, die es jetzt halt so eher...
Ja, das meine ich schon auch, aber unterstützend im Moment, das sind schon Ansätze, dass das noch nicht vollendet ist, das ist schon klar. Aber das sind immerhin Ansätze. Denke ich mir, das hat es ja vor einigen Jahren nicht gegeben. Nicht? Entweder ganz oder gar nicht, nicht? Also im Beruf zu sein.
Also ich denke, da ist mir jetzt gerade geschossen. Ich glaube, bei dieser Thematik ist es ganz wichtig, dass man das Kind wieder ins Zentrum rückt. In der heutigen Gesellschaft wird ganz viel am Kind vorbeigearbeitet, sei es jetzt von der Politik, die da irgendwas Fiktives da in der Gesellschaft vorgibt, was jetzt neue Werte sein sollten oder wie auch immer. Ich denke, wir als Eltern, Mütter und Väter, wir sind in der Verantwortung, dass wir das Beste für unsere Kinder haben wollen und dass wir eine freie Wahlmöglichkeit haben wollen und, wie Sie sagen, eine gleiche Basis.
Genau.
Gleichberechtigung, Gleichstellung in der Sozialversicherung, im Pensionswesen, das fehlt. Das fehlt sehr. Und ich weiß, es gibt sehr viele junge Menschen, die haben die Vision im Kopf, wir wollen zu Hause bleiben bei unseren Kindern. Wir wollen zu Hause bleiben. Aber wie? Wie schaffen wir das? Und wir wissen ja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Bindung und Beziehung die Basis ist einer gesunden Kindheit. Und wenn den Frauen, den Eltern, den Vätern die Zeit und die Möglichkeit fehlen, das den Kindern zu bieten, dann rauben wir doch den Kindern die Kindheit.
Ja, und nicht nur die Kindheit, sondern wirklich,
eine geht Basis noch weiter. Für das ganze Leben, also natürlich. Aber die Sonne der Kindheit sollte ein Leben lang scheinen, sollte die Kraft haben, ein Leben lang scheinen zu können. Und eben, das Kind muss wieder ins Zentrum rücken. Bei jedem Respekt der einzelnen Entwicklung gegenüber von Männlein und Weiblein.
Also für mich wird eben heißen, das Kind wird eben heißen, die zwischenmenschliche Beziehung, ne? Das eigentlich.
Ja, dazu möchte ich jetzt wirklich auch was sagen. Ich forsche, glaube ich, schon 12 Jahre lang zu dieser wunderbaren Veranstaltung nach Bregenz, die früher Kindheit und Trauma hieß und jetzt Kindheit und Gesellschaft. Ja, wirklich 12 Jahre. Ich war, glaube so oft wie ich war, noch nie jemand dort. Das heißt, ich beschäftige mich mit diesem Thema wirklich schon irrsinnig lang. Und was mir sozusagen das beobachtend und immer wieder die Vorträge von tollen Leuten international hörend, ich mir immer wieder gedacht habe, weil da geht es ja darum, ja auch diese, auch in der UNO, diese Kinderrechte und das alles ist ja seit 30 Jahren und so und warum wird das nicht umgesetzt? Wenn ich das ganz genau anschaue, dann ist mir immer klarer geworden, dass was wir für Kinder fordern, ist ja für Erwachsene genauso wichtig und für die gar nicht gewährleistet. Und solange das so ist, und Sie haben das jetzt gerade gesagt, es geht nicht nur um Kinder, es geht um Beziehung überhaupt. Ja? Und wie soll man Kindern das geben, was dann Erwachsene auch nicht haben sollen dürfen und genauso dringend brauchen würden? Ich habe ja immer gesagt, was für meinen Hund gut ist, ist für mich auch gut. Ja? Und ich meine, ich würde sagen, das Gleiche gilt für Kinder, aber ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftler und tolle Bücher und ich weiß nicht, was es geschrieben und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Okay.
Ja.
Ja, ich möchte jetzt noch einen Aspekt einbringen und zwar, wir leben in einer Zeit, wir haben eine Arbeitslosigkeit, die ist so hoch wie nie zuvor. Also wir haben mittlerweile 450.000 Arbeitslose, es kümmert sich eigentlich niemand daran, darum. Auf der anderen Seite, die Menschen, die Arbeit haben, müssen so viel arbeiten, dass sie ins Burnout kommen. Rein von den Produktivitätsfortschritten würde es reichen, wenn wir eine Arbeitszeit von maximal 25 Stunden hätten. Also, und Und das ist, aber das ist irgendwie so weit weg von der Realpolitik, obwohl es.
Aber man muss es immer wieder, wir müssen das sagen, weil das ist genau das ist es, ja. Und ich würde da gern noch was anschließen, also ich bin ganz genau mit Ihnen d'accord, ja, und ich habe mir da heute, das habe ich mir jetzt in Linz gekauft, das habe ich lustig gefunden, das Buch von der Karen Duvet, glaube ich, spricht man sie aus. Ich möchte nur einen Satz, das wird jetzt keine lange Lesung mehr, ja, nur einen Satz, den ich da sehr lustig gefunden habe, eine kleine Polemik noch, Einsatzbereitschaft, man muss keine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, um Manager oder Politiker zu werden, aber es hat gewisse Vorteile. Also im jetzigen System, ja. Für Top-Positionen kommen nämlich nur Bewerber in Frage, und das ist hier absichtlich Bewerber und nicht Bewerberinnen, die einen 16-stündigen Arbeitstag in Kauf nehmen und so weiter. Genau. Und das ist halt dann wirklich ganz klar, dass Menschen, die so gepolt sind, treffen andere Entscheidungen in Machtpositionen als Menschen, die den Fokus auf Familie, Beziehungen, auf sozusagen das Wohlergehen einer kleineren oder größeren Gemeinschaft legen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir die Erwerbsarbeitszeiten insgesamt runterfahren, damit wieder mehr Menschen in entscheidende Positionen kommen, also Entscheidungsträger und Trägerinnen werden, die wirklich ihren Fokus eben auf dieses Gedeihen und Wohlergehen, sowohl innerhalb der Familie, aber eben innerhalb der Gemeinschaft, und im größeren Sinn ist die Gemeinschaft dann die Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft haben. Ja. Bitte.
Ich möchte nur anmerken, zu dem das Wohl des Kindes ins Zentrum stellen, weil ich habe eher das Gefühl, dass zumindest in den Fachartikeln immer so ein Bild gemalt wird von einem perfekten Mutter oder überhaupt einem perfekten Elternteil, und wenn ich das lese, dann denke ich mir, okay, dann kriege ich keine Kinder, weil so gut kann ich nicht sein. Und also meine Mutter war 23, wie sie mich gekriegt hat, und das war alles ein wenig lockerer, und da war das auch nicht irgendwie erfragt, das war, glaube ich, nicht wirklich eine Entscheidung, sondern, ach so, ja, man heiratet halt und dann kriegt man Kinder. Und dann war das auch irgendwo lockerer, und die hat sicher keine Artikel gelesen irgendwie zu dem Thema, und ich bin mitunter am Jahr nach Schweden gekommen und sind dann mit dem Auto aufgefahren, und das, ja, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß nicht, vielleicht wird es zu starr, wenn so viele Vorschriften gibt und so viel, was so viel
Nächte geplant
ist und so viel Frühförderung und am besten alles ganz gleich und viel, und sobald es irgendwie nicht bis zum gewissen Alter so und so viel reden, dann macht man sich Sorgen, weil das geht nicht schnell genug. Und also ich schaue jetzt schon eher, dass ich wenig lese, damit ich mir das nicht irgendwie verdue, dass ich Kinder will.
Also, darf ich dieses Buch hochhalten? Es ist kein Ratgeber. Es wird zwar bei Amazon als solcher verkauft, warum weiß ich nicht. Dieses Buch ist kein Ratgeber.
Ja, bitte.
Da möchte ich anmerken, ich habe einmal den Begriff aufgeschnappt von der gut genugen Mutter. Und ich glaube, das sollte man sich auch vor Augen halten, dass man so, wie man es macht, eh gut ist. Und zudem, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Ich finde es einfach wichtig, dass jeder gesehen wird. Und in der ganzen Diskussion hört man für die Kinder genau gar nichts. Und es geht gar nicht um die Bedürfnisse der Kinder, sondern um 100 andere Geschichten.
Okay, die letzte Antwort oder Vorschlag, dann dürfen Sie auch noch sagen.
Ich wollte jetzt sagen, das stimmt. Also man sieht in der Stadt, es werden Parkplätze gebaut, es werden Tiefgaragen gebaut, und wo sind Kinderspielplätze in der Stadt Linz? Also als Beispiel, ja. Es wird alles, was grün ist, asphaltiert, Häuser gebaut, und die öffentlichen Räume für Kinder und Jugendliche
ist nicht verankert.
Mehr da, genau.
Okay, ganz kurz noch.
Eine Anmerkung dazu, und im Innenhof der Genossenschaftswohnungen steht dann Fußballspielen, Radfahren, Inlineskaten verboten.
Okay, das ist jetzt ein sehr negatives Ende, das wollen wir nicht.
Es wird eh nicht irgendwie restriktiv umgesetzt, das hat nichts geändert.
Okay. Also wir haben auch einen Hof gehabt, und da hat es auch Nachbarn gegeben, die sich furchtbar beschwert haben. Dann sind eigentlich dort immer alle hingegangen und waren besonders laut. Irgendwann hat es dann aufgegeben. Also die Kinder müssen sich ja auch wehren dürfen, und sie kommen, glaube ich, ganz gut zurecht. Bitte.
Ein Schlusswort?
Ein Schlusswort von Ihnen noch.
Ja, also ich möchte, dann stelle ich noch einmal so polemisch so eine Frage in den Raum. Also wenn wir die ganze Zeit nur mehr funktionieren und also einerseits uns um den Erwerb zu kümmern haben und auf der anderen Seite dafür die Belohnung ist dann der Konsum, ja, wer sind wir dann? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wem nützt diese Dynamik? Ja, und damit, glaube ich, muss man sich auseinandersetzen, auch auf der ganz individuellen Ebene, weil sozusagen man ist ja immer ein Teil von diesem großen System, das wir kritisieren, ja, aber ich habe das schon, also während ich das geschrieben habe, sehr, sehr, sehr bewusst eben wahrgenommen und mehr auch erkannt, wie sehr genau dieser sozusagen äußere Feind, also das, was ich da so kritisiere, auch längst in mich eingesickert war und ich mich genau mit dem auseinandersetzen muss, was auch in mir wirksam ist. Und da schauen muss, dass ich eine Distanz schaffe, eine kritische und mich selber auch, ich sage jetzt ein bisschen blumig, heilen kann, ja, also da weiterkommen kann. Und dann, wenn das mal geschafft ist, nicht locker lassen. Also nicht glauben, wenn ich jetzt das Gefühl habe, eben ich schaff's nicht, ich bin total überfordert, das ist mein persönliches Versagen, sondern wirklich, dass wir wissen, wir haben ein echtes Problem in dem System, in dieser Zeit und wir müssen gemeinsam immer wieder drüber reden und nicht schweigen, damit sich das ändert.
Ja, danke. Wir hoffen, dass sich was ändern wird und dass viele Männer auch das Buch lesen werden. Eine ganz kurze Frage, wieso ist das rot-grün? Einfach.
Nein, das Cover ist nicht von mir. Ich wollte ein ganz anderes.
Okay. Ja, weil irgendwie habe ich damit nicht wirklich was anfangen können.
Nein, ich wollte ein ganz anderes. Okay. Aber, bin da aber überstimmt es, worden vom Verlag.
Es ist auf alle Fälle ein Hingucker und ja, ein Multitasking.
Das haben die auch gesagt.
Ja, okay. Dann sage ich herzlichen Dank. Das ja, Buch gibt es da hinten zu kaufen. Herr Alex ist wieder da und freut sich schon, wenn Sie kommen.
Ich tue auch gern signieren. Also wenn Sie es hier und jetzt kaufen, wunderbar. Dann schreibe ich auch was rein.
Dann darf ich noch den nächsten Kepler-Salon ankündigen. Am Montag, den 13. um 19.30 Uhr, wie gewohnt, ist Erhard Busseck zu Gast. Lebensbilder von der österreichischen Innenpolitik bis zur europäischen Integration. Dann am Donnerstag darauf, am 16.10. um 19 Uhr, ist der Kepler-Salon extra extern an der Donau, aber nicht an der Donau direkt, sondern zum Thema Donau. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Nordico und findet auch im Nordico im Stadtmuseum Linz statt, in der Damenstraße 23. Und da geht es dann um Thema an der Donau. Andrea Biener wird über die Aufgaben des Stadtmuseums berichten und anschließend gibt es eine Führung zu der Ausstellung, die aktuell ist und ich kann sie nur empfehlen, das ist sehr interessant. Ja, ich danke fürs Kommen und für Ihre vielen Beiträge. Bleiben Sie noch da, diskutieren Sie noch weiter, Vorschläge, vielleicht können wir ein bisschen welche sammeln. Herr Busseck hat ja nichts mehr damit zu tun, aber vielleicht kann er was weitergeben. Bücher gibt's zum Kaufen noch und genießen Sie den Abend. Danke für Ihr Kommen. Applaus